Ja, Predigtext für heute ist die Geschichte von Jona. Und diese Geschichte, die ist echt faszinierend. Also die hat mich wirklich gepackt. Wenn man die Möglichkeit hat, sich mit dem hebräischen Text zu beschäftigen, merkt man, wie kunstvoll und mit wie viel Liebe zum Detail diese Geschichte erzählt wird. Und in gewisser Weise enthält diese Geschichte auch Elemente, die wie eine Satire wirken. Wir werden sehen. In der Auslegung gibt es unterschiedliche Ansichten darüber, ob das jetzt eine historische Erzählung sei oder ob es eine lehrhafte Erzählung sei, wie zum Beispiel das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Mein Punkt ist, egal wie du es siehst, egal von welcher Ansicht du geprägt bist, solange wir diesen Text als Gottes Wort verstehen, als einen Text, durch den Gott zu dir und zu mir reden will, uns etwas sagen wird, dann können wir durch diesen Predigtext, durch diese Geschichte von Jona sehr viel lernen. Ich persönlich war total überrascht, wie viel ich in diesem Predigtext für heute, also Kapitel 1, Jona Kapitel 1, die Verse 1 bis 16, gefunden habe. Und dann fing ich an mit der Predigtvorbereitung und das zog sich so einige Tage und ich kam nicht über den Punkt 1 meiner Predigt hinaus und darum habe ich für mich entschieden, dass das mehrere Predigten werden. Und wenn ihr also auf euer Gottesdienstzettel schaut, dann sind wir heute bei dem Punkt 1, Jona verweigert die Mission. Weiter kommen wir nicht, aber ich denke, das reicht auch, da haben wir viel zu entdecken. Ich lese uns den Predigtext vor in der Übersetzung Neues Leben. Der Herr schickte Jona, dem Sohn von Amittai, folgende Botschaft. Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive. Ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit stieg bis zu mir hinauf. Doch Jona machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Er ging hinunter nach Jaffo, wo er ein Schiff fand, das nach Tarsis auslief. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um nach Tarsis zu kommen. Er wollte weg vom Angesicht des Herrn. Doch der Herr ließ einen heftigen Wind auf dem Meer aufkommen, der zu einem Sturm wurde, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Aus Angst schrien die Seeleute zu ihren Göttern und warfen Ladung über Bord, um das Schiff leichter zu machen. Jona aber war unter Deck, hatte sich hingelegt und schlief tief und fest. Da kam der Kapitän zu ihm und sagte, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf zu deinem Gott. Vielleicht denkt dieser Gott an uns und wir gehen nicht unter. Die Männer sagten zueinander, kommt, lasst uns das loswerfen, um zu sehen, weswegen uns dieses Unglück zustößt. Sie warfen das los und es fiel auf Jona. Sag uns doch, warum dieses Unglück über uns hereinbricht, sprachen sie. Was ist dein Beruf? Aus welchem Land kommst du? Zu welchem Volk gehörst du? Er antwortete ihnen, ich bin ein Hebräer und ich bete den Herrn an, den Gott des Himmels, der Meer und Land geschaffen hat. Und er erzählte ihnen, dass er vor dem Herrn fortlief. Die Seeleute waren entsetzt, als sie das hörten. Was hast du da getan? Jammerten sie. Und weil der Sturm immer stärker wurde, fragten sie ihn, was können wir nun mit dir tun, damit das Meer um uns herum zur Ruhe kommt? Nehmt mich und werft mich ins Meer, sagte Jona. Dann wird es sich um euch herum beruhigen. Denn ich weiß, dass dieser schreckliche Sturm meinetwegen über euch gekommen ist. Doch die Männer ruderten mit aller Kraft, um zum Ufer zurückzukehren. Aber das Meer war zu stürmisch und sie schafften es nicht. Da riefen sie zum Herrn. Ach Herr, baten sie, lass uns nicht wegen dieses Mannes umkommen und mach uns nicht für den Tod eines Unschuldigen verantwortlich. Denn du hast es doch so gewollt und danach gehandelt, Herr. Dann packten sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und das Meer beruhigte sich. Die Seeleute wurden von tiefer Ehrfurcht vor dem Herrn ergriffen, brachten ihm Opfer und schworen, ihm zu dienen. Ja, ganz zu Anfang schon erfahren wir, um wen es in dieser Geschichte geht. Jona, den Sohn von Amittai. Und von diesem Jona lesen wir an einer anderen Stelle im Alten Testament, 2. Könige 14, Vers 25, dass er ein Prophet war, der unter dem König Jerobeam II, so 787 bis 747 vor Christus, in Israel, im Nordreich, auftrat. Und Jona war im Gegensatz zu manch anderen Propheten seiner Zeit ein Heilsprophet. Das heißt, er hatte für Israel eine gute Botschaft. Und das, was er Israel ansagte, das wurde auch Wirklichkeit. Unter König Jerobeam II blühte Israel auf, wie vorher nur beim König David. In militärischer Hinsicht, es gab viele Eroberungen, Rückeroberungen politisch und wirtschaftlich. Und das alles passierte, obwohl König Jerobeam II tat, so heißt es, was Gott missfiel. Also Jerobeam II verehrte nicht nur den Gott Israels aus dem Alten Testament, sondern auch verschiedene Götzen. Also das, was Jona dem Volk Israel angekündigte, war Gnade und Barmherzigkeit und das wurde auch Wirklichkeit. Ja, und dann beginnt diese Geschichte, wie viele andere prophetische Bücher im Alten Testament auch. Es heißt, der Herr schickte Jona, dem Sohn von Amittai, folgende Botschaft. Manche Bibelübersetzungen sagen auch, das Wort Gottes, das Wort des Herrn geschah zu Jona. Nämlich, mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive. In vielen anderen Stellen im Alten Testament, bei anderen Propheten, heißt es dann immer, und der Prophet machte sich auf. Der Prophet ging hin, um das zu tun, was ihm Gott gesagt hatte. Hier aber heißt es, Jona machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn, vor Gott, nach Tarsis zu fliehen. Leute, das ist echt ein Novum im Alten Testament. Der Prophet streikt. Er sagt nein. Statt nach Ninive zu gehen, geht er nach Tarsis. Also, ich stehe jetzt hier gerade so in der Achse. Hier ist Osten, hinter mir ist Westen. Also für Jona war Ninive etwa 600 Kilometer im Osten und Tarsis war etwa 4.000 Kilometer Luftlinie im Westen. Tarsis, da habe ich mal ganz in der Nähe Urlaub gemacht. Das ist südwestliche spanische Küste, wenn man so um die Meeresenge von Gibraltar schon herum ist und kurz vor der portugiesischen Grenze, da liegt also der Golf von Cadiz und da ist auch damals Tarsis gewesen. Das war für die damalige Zeit eine unvorstellbar weite Entfernung und die Schiffe, die dahin fuhren, das waren riesige Hochseeschiffe. Mit denen konnte man also die fernsten Küsten erreichen. Und der Jona, der musste für diese Fahrt ein ganzes Jahr Zeit rechnen. Also wir sehen schon, der Jona wollte weg. Extrem weit weg. Und das ließ er sich auch einiges kosten. Er ging nach Jaffo, in die Hafenstadt im Nordwesten Jerusalems. Und ich denke mal, der Preis für ein Jahr auf so einem Hochseeschiff wird nicht billig gewesen sein. Und dass Jona so verweigert sich, das ist ganz ungewöhnlich. Also so etwas liest man sonst nicht im Alten Testament. Propheten, das waren privilegierte Leute, die hörten Gottes Stimme, die waren ganz dicht dran an Gott und wenn die was hörten, dann machten die das, auch wenn es manchmal anstrengend für sie war. Gott spricht und der Prophet folgt. Streiken geht nicht. Das ist wie bei Beamten. Also Beamte haben kein Streikrecht, Propheten auch nicht. Was war hier los? Warum verhält sich Jona so? Warum will er nicht? Am Ende von Vers 3 heißt es, Jona wollte weg vom Angesicht des Herrn. Also Jona wollte vor Gott weg, vor Gott fliehen. Vielleicht wollte er aus dem Bereich weg, wo Gott Macht und Einfluss hat. Aber das ist natürlich total schräg. Denn in etwas später in dem Text, Predigtext, sagt Jona, dass er Gott anbetet, den Gott des Himmels, der Meer und Land geschaffen hat. Also was der Jona hier macht, das ist eine total emotionale Reaktion. Das ist irrational. Jona sagt, alles nur das nicht. Nichts wie weg, nicht nach Ninive. Warum? Was macht den Jona so panisch? Die Antwort, es liegt am Auftrag, den ihm Gott gegeben hat. Schauen wir uns den nochmal an. Mach dich auf den Weg, geh in die große Stadt Ninive, ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit stieg bis zu mir hinauf. Also Jona soll in der Stadt Ninive zu den Einwohnern der Stadt sprechen. Als Prophet soll er ihnen im Auftrag Gottes ihre Bosheit vorhalten. So what? Was ist das Problem? Mal dorthin gehen und den Leuten den Kopf waschen. So im Auftrag des Herrn, da hat er doch eine super Rückenversicherung, da kann dann auch nichts mehr passieren. Das ist doch ein akzeptabler Job für den Propheten, oder nicht? Aber die Geschichte ist nicht ganz so einfach. Ninive war eine der größten und wichtigsten Städte der Assyrer. Und die Assyrer waren damals der Feind Israels schlechthin. Sie waren böse. Wirklich boshaft. Bei ihren Eroberungen gingen sie skrupellos, gewalttätig und brutal gegen alles und jeden vor. In einem Fachbuch der Orientalistik heißt es über das damalige assyrische Heer, seine Henker fählen und schinden, spannen die abgezogenen Menschenhäute auf Gerüsten vor dem Tor der bekämpften Stadt aus, schneiden ihren Opfern die Gliedmaßen einzeln ab. Wo die Assyrer waren, hinterließen sie Unmengen von Leichen. Kein Wunder, dass ganz Israel sie fürchtete und verabscheute. In diese große und gefährliche Stadt soll Jona gehen? Das ist ganz sicher ein Risiko. Da hat er Angst gehabt. Und ganz sicher kam bei ihm zu der Angst auch negative Empfindungen dazu. Hass, Wut, nicht dahin, nicht zu diesem Pack, zu diesen Leuten, die uns so viel Leid zugefügt haben. Das ist so, glaube ich, ein erstes Motiv, warum der Jona sagt, um Himmels Willen nur da nicht, in dieses ganz tiefe innere Widerwillen, diese negativen Empfindungen gegenüber Ninive, gegenüber den Assyrern, gegenüber den Leuten dort. Und der zweite Punkt, warum der Jona, glaube ich, gutes Motiv hatte, was dahinter steht, hinter seinem Nein, ist, er soll sie einladen, er soll sie in Buße predigen, er soll sie zur Umkehr zu Gott rufen. Das war damals total ungewöhnlich. Propheten in seiner Zeit waren entweder so mit den religiösen Problemen im eigenen Volk beschäftigt, was da alles schief lief, dass sie die Völker um sich herum überhaupt nicht wahrnahmen oder wenn, dann nur am Rande. Propheten riefen zu einer geistlich-moralischen Wende im eigenen Volk auf. Sie prangerten Missstände an in Israel. Sie riefen zu neuer Hingabe an den Bundesgott Israels auf und sie kritisierten ethische Verwahrlosung im Volk. Manchmal hatten sie Gerichtsworte an fremde Völker, aber die sagten sie, sag ich mal, von einer sicheren Position in Israel aus. Aber dass ein Prophet zu einem fremden Volk, einem heidnischen Volk, also einem Volk, das den Glauben an Israel überhaupt nicht teilte, Israels nicht teilte, dass er dort hingesandt wurde, um ihnen Buße zu bringen und dazu noch zu einem Volk wie den Assyrern, die so verhasste Gegner und Feinde waren. Diesen Auftrag hatte vor Jona noch nie ein Prophet bekommen. Das war für Jona total fremd. Das passte nicht in seine religiöse Praxis. Das war für Jona kein Heimspiel, wo er sagte, das machen wir mal. Ich bin ja Prophet, das kenne ich. Also, zweites Motiv, das war richtig fremd und ungewöhnlich, dieser Auftrag Gottes für ihn. Und noch ein drittes, Jona wollte nicht, das wird etwas später auch im Jona-Buch deutlich, Jona wollte nicht, dass die Heiden, also die Ungläubigen dort umkehren. Jona, das haben wir gehört, war ein Prophet in Israel gewesen, der Israel im Gegensatz zu vielen seinen Kollegen Gutes, Heil ankündigte. Und wenn Jona Gutes für Israel ankündigte, dann war das immer schlecht für die Feinde. Dann war er per se schon ein Unglücksprophet für die Völker drumherum. Die Assyrer waren Erzfeinde. Jona wollte, dass Gott sie vernichtete, nicht, dass Gott ihnen seine Gnade anbot. Vielleicht hatte Jona Angst, dass wenn Gott die Assyrer verschonen würde, dass sie dann eine große Gefahr blieben. Vielleicht ahnte er auch schon, was nur 40 Jahre später passieren würde, nämlich, dass die Assyrer Israel zerstörten, das Nordreich bis auf Judäa und Jerusalem, ganz Israel weg, Überlebende wurden deportiert. Wir merken, der Jona hat in seinem Glauben Gott für sich vereinnahmt, gesagt, das ist unser Gott, der ist mit uns und das sind unsere Feinde und mit denen ist Gott nicht. Das kennen wir auch. Im Ersten Weltkrieg zum Beispiel hatten die Uniformen Koppelschlösser, also so Gürtel mit so einer Schnalle. Und da stand drauf, ich habe mir das noch angeschaut, im Internet, Gott mit uns. Ja, genau die gleiche Vorstellung. Der Punkt ist, dass Gott ganz anders gedacht hat. Von Anfang an. Die Geschichte Israels begann ja mit Abraham. Und Abraham hat Gott gesagt, alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Und darum hat Israel im ganzen Alten Testament einen Auftrag an und in der ganzen Welt. Gott hatte damals nicht nur zur Zeit des Jona ein Interesse an Israel, sondern auch an dem Volk der Assyrer. Er war nicht nur im Tempel bei Israel, sondern auch bei den Assyrern. Er nahm Anteil an ihrem Schicksal, er litt mit ihnen, er handelte. Gott sagte ein klares Nein zu der Ungerechtigkeit, die bei den Assyrern stattfand, genauso wie zu der Ungerechtigkeit im Volk Israel. Gott hat einen Bund geschlossen mit Israel, ja. Und dieser Bund hatte das Ziel, dass durch Israel mehr Menschen, alle Völker, die ganze Welt Frieden mit Gott finden würden, mit dem Gott, der die Welt geschaffen hat. Das klingt an vielen Stellen im Alten Testament an. Zum Beispiel in dem Psalm heißt es immer wieder, dass die Völker Gott preisen werden. Psalm 45, Vers 18, mein Lied soll die Erinnerung an dich für alle Zeiten lebendig halten. Immer werden die Völker dich preisen. Jona waren alle diese Gedanken bekannt. Aber sie passten nicht zu seiner Frömmigkeit, zu seiner Prägung, zu seiner frommen Erfahrung. Er wollte deswegen nicht, er verweigerte sich. So, und jetzt können wir eine interessante Beobachtung in diesem Bibeltext machen. An keiner Stelle wird Jona in diesem Bibeltext als Prophet bezeichnet. Das ist ja schon mal auffällig. Und als er sich dann endlich in Vers 9 den Seeleuten auf ihre drängenden Fragen hin vorstellt, sagt er, ich bin ein Hebräer. Und dann sagt er auch nicht, ich habe einen Auftrag von Gott, sondern er sagt, ich bete den Herrn an, den Gott des Himmels, der Meer und Land geschaffen hat. Für einen Leser damals dieser Geschichten trat Jona als Prophet ganz zurück hinter Jona, dem Hebräer, der hier ein Glaubensbekenntnis spricht, zu dem jeder im Volk Israel Ja und Amen gesagt hätte. Wisst ihr, warum das so ist? Diese Geschichte ist als ein Spiegel gedacht, in dem sich die Menschen aus dem Volk Israel damals erkennen konnten. So ist sie erzählt. Und für mich ist die Frage, ist diese Geschichte auch ein Spiegel in dem wir uns heute wiedererkennen können. Auch wir haben einen Auftrag. Wie Jona hören wir klare Worte von Gott. Apostelgeschichte 1, Vers 18. Ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Das war damals ein Auftrag für eine ganz kleine Gruppe entmutigter Jünger, deren Anführer Jesus kurz vorher gefoltert, hingerichtet wurde, die alles Mögliche im Kopf hatten, nur eins nicht, bis ans Ende der Erde zu gehen. Wie ist das bei uns? Unsere kleine Welt, in der wir uns oft gedanklich, gefühlsmäßig bewegen, der Hauskreis, die Kreise mit gleichdenkenden Glaubenden, in denen wir verkehren. Und Gott sagt, Glaube ist nicht deine Privatsache. Glaube ist, sagt Gott, meine Sache. Und Gott sagt, ich will, dass dein Glaube auch zu einem Angebot für andere Menschen wird. Für Menschen, die sehr weit weg von dir sind. Gott sagt, du sollst deinen Glauben teilen, damit andere Menschen geholfen wird, sie gerettet werden. Matthäus 28, Vers 18 bis 20 heißt es, Jesus sagte, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Gott gibt uns mit diesem Auftrag ein Ticket. Ein Ticket in die Fremde. Zu fremden Menschen. In fremde Kulturen. Menschen mit fremden Gebräuchen, fremden Gedanken. Gedanken, die wir möglicherweise vielleicht auch zu Recht verurteilen. Und Gott sagt, geht zu ihnen. Bringt ihnen nahe, was ihr von Jesus wisst. Warum? Weil Gott diese Menschen, die uns fremd sind, die sind Gott wichtig. Er kennt sie genauso gut, wie er uns kennt, wie er dich und mich hier im Gottesdienst kennt. Er ist auch bei ihnen, nicht nur bei uns hier im Gottesdienst und in der Gemeinde und im Hauskreis. Und dann noch ein klares Wort Gottes, ein klarer Auftrag Gottes. Jesus, Johannes 20, Vers 21, sagte zu seinen Jüngern und auch zu uns heute, Frieden sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Jesus setzt sich selbst als Maßstab für diesen Auftrag. Er ist das Vorbild. Er ist der Vorläufer und er ist auch der, der bei diesem Auftrag, den wir haben, mit uns geht. Und Jesus, das wissen wir, war immer orientiert ihn zu Menschen, die noch nicht dazugehörten. Damals im Volk Israel, zu denen, die am Rand standen, die nicht so fromm waren, eingebunden waren, wie die, die zum Tempel gehörten und da unterwegs waren. Deswegen hat Jesus eine Menge Ärger riskiert und bekommen. Jetzt noch mal die Frage, wenn wir einen klaren Auftrag haben, ist das Thema Null-Bock-Mission auch unser Thema? Sind wir Missionsverweigerer? Ich denke, hier muss jeder für sich nachdenken und eine Antwort finden. Und ich glaube, das tut gut, da einmal drüber nachzudenken. Denn so, wie der Auftrag lautet, hat das schon eine sehr hohe Priorität. Ich denke, ich will an der Stelle überhaupt kein Urteil sprechen, weder über mich noch über euch noch über uns als Gemeinde. Ich denke, es geht an dieser Stelle vor allem um unsere Motive und Haltungen. Und wisst ihr, diese Geschichte von Jona ist richtig krass. Ich habe gesagt, sie wirkt wie eine Satire, die übertreibt. Und das Ziel einer Satire ist ja, hinzuweisen auf bestimmte Punkte, die kritisch sind. Natürlich, keiner von uns wandert nach Australien aus, wenn es darum geht, uns auf das Fremde einzulassen. Aber in dieser krassen Art wirkt die Geschichte von Jona, empfinde ich auch, heute wie ein Spiegel. Ein Spiegel, in dem deine und meine Motive deutlich werden, die es uns schwer machen, uns auf Gottes Auftrag einzulassen. Uns darauf einzulassen, dass wir unseren Glauben mit anderen Menschen kommunizieren und teilen. Menschen, die ganz weit weg sind von uns. Und diese Motive möchte ich noch einmal für uns kurz beleuchten. Das erste hatte ich gesagt, oder jetzt eine etwas andere Reihenfolge, ist Fremdheit. Ist es nicht so, Glaube und Gemeinde sind für uns, wenn es denn gut läuft, ein vertrauter Raum, eine Heimat, ein Raum, in dem wir uns mitteilen einander, in dem wir miteinander beten? Aber wenn es darum geht, über Gott und Jesus in einer Welt außerhalb unserer Gemeinde und Kongresse und Hauskreise zu sprechen, dann sind wir oft unsicher, ratlos. Viele von uns jedenfalls. Was für Jona Ninive war, das ist für uns vielleicht nur ein paar Kilometer entfernt. Die Schule, die Kneipe, der Fitnessclub, die Arbeitsstelle. Da soll Glaube zum Thema werden? Wie denn? Das interessiert doch keinen. Das passt da doch gar nicht hin. Und dann in dem Spiegel der Jona-Geschichte werden auch diese negativen Empfindungen deutlich dem Auftrag gegenüber. Ja, wenn wir uns auf den Auftrag Gottes einlassen und sagen, ich gebe das weiter, was ich von Jesus habe, dann haben wir es ja nicht mit Menschen zu tun, die uns teeren und federn, die uns auf Pfähle spießen, wie die Assyrer damals. Aber fürchten wir uns nicht auch vor beißendem Spott, vor Kritik und Hohn, vor Fragen, die wir nicht beantworten können, wenn es um das Thema Glauben geht? Oder vielleicht sind wir selbst verletzt worden als Christ, bloßgestellt oder haben gesehen, wie das mit anderen in der Öffentlichkeit passierte, die als Christen deutlich wurden, die vom Lehrer lächerlich gemacht wurden. Vielleicht haben wir es mit Menschen zu tun, die wir verurteilen, wo wir sagen, so geht das ja gar nicht, wie die leben, wie die sich verhalten, wie sich die mir gegenüber verhalten. Vielleicht haben wir es mit Menschen zu tun, die uns Unrecht getan haben und schlecht behandelt haben auf der Arbeit. Wisst ihr, es ist ja ein sehr schöner Ansatz, unser Glauben zu teilen mit Menschen, die wir gerne haben, die wir uns nahestehen, die unsere Freunde sind. Aber der Auftrag von Jona und auch unser Auftrag geht weiter als nur bis zu unseren Freunden. Und da kommen negative Empfindungen ganz schnell ins Spiel. Und ein drittes Stichwort Gott vereinnahmen. Wir sagen, Gott ist bei uns. Wir erleben Gott in unseren Gottesdiensten und Hauskreisen. Und wenn das nicht so ist, dann suchen wir uns halt eine Gemeinde, wo wir das erleben. Die Gefahr bei dem Ganzen ist, dass wir in zwei Welten unterwegs sind. Wir hier drinnen in der Gemeinde, im Christlichen, mit Gott, mit Jesus und draußen die Menschen ohne gottlose Welt. Und die Welt wird immer schlechter und schwieriger. Und unsere Gemeinde ist ein Rückzugsraum, ein Ort, wo wir sicher sind. Und dann schauen wir nach draußen und dann beurteilen wir das. Wir haben unsere Meinung, Werteverfall, Aufweichen von Moral und. Klar, wir gehen nicht so weit wie Jona. Wir sagen nicht, denen werden wir nichts von der Gnade Gottes sagen. Oder doch? Fürchten wir uns vielleicht mit solchen Menschen aus der Welt, dass solche Menschen aus der Welt in unsere Gemeinde dann kommen würden? Und was dann passieren würde, wenn die dann auch nicht so ganz passen? Also wir merken, auch diese ganzen Dinge, diese ganzen Motive, die Jona gehabt hat, sind durchaus in unserem frommen Leben als Christ gegenwärtig. Deswegen wird es nie ein Selbstläufer sein, wenn wir als Gemeinde unseren Glauben teilen wollen, wenn wir eine Mission Gottes, einen Auftrag Gottes annehmen. Wir sind keine radikalen Missionsverweigerer wie Jona, aber trotzdem kennen wir die gleichen Motive, die Jona gehabt hat. Und das führt dazu, dass oft Mission bei uns nicht stattfindet. Wenn wir ein Lobpreisevent mit leckerem Buffet anbieten oder einen Dankesabend für Mitarbeiter oder einen Vortrag über ein spannendes geistliches Thema mit einem bekannten Referenten, dann kommen viel mehr, als wenn wir zu einem Diskussionsabend über Glauben mit kritischen Politikern und Atheisten einladen oder zu einer Aktion auf dem Westen-Hellweg, wo wir Menschen Geschenke machen und Gebet anbieten. Liebe Gemeinde, offene Gemeinde sein ist mühsam. Diese Mission Gottes kostet Kraft, das macht das schwer. Und das ist wie mit der Schwerkraft. Wenn wir die Dinge sich selbst überlassen als Gemeinde, dann sind wir zuallererst immer mit uns selbst und unseren eigenen Fragen und Bedürfnissen beschäftigt. Und wenn wir uns diesen Auftrag annehmen wollen, dann braucht das immer einen Krafteinsatz. Dann braucht es immer, dass wir diese kritischen Motivationen, die in uns stecken, wie in Jona, dass wir uns damit auseinandersetzen und dass wir da rauskommen. Mehr habe ich für heute noch nicht zu sagen. Ja, es ist so ein bisschen wie eine Diagnose, aber es ist ja auch beim Arzt so. Also die Therapie kommt dann auch nicht gleich. Die Geschichte enthält viel mehr. Also was dann als nächstes passiert, das ist so skurril, wenn man da mal genau hinter die Kulissen schaut, und so spannend, was mit Jona und den Seeleuten passiert. Da freue ich mich drauf, wenn wir das uns anschauen, und dann werden sich auch Perspektiven für uns abzeichnen. Soweit erstmal für heute.